Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Bildung, das ist der Begriff unserer Zeit. Kinder und Jugendliche brauchen sie, Erwachsene ebenso. Und dass wir uns lebenslang weiterbilden sollen, das haben wir mittlerweile ebenfalls schon intus. Auch vielen von uns Wiesbadenern täte Weiterbildung gut, zum Beispiel was die Geschichte dieser Stadt angeht. Da sind doch viele eher schwach auf der Brust. Also ich gestehe es, ich fand als Schulkind das Fach Heimatkunde sehr langweilig. Aber alles hat seine Zeit, wie man weiß, und jetzt ist der Tag gekommen, an dem ich und alle anderen Ignoranten etwas über unsere Stadt lernen können. Dafür gibt's nämlich die Biedermeier-Ausstellung in der Casino-Gesellschaft. Sie heißt Wiesbaden, die nassauische Residenzstadt im Biedermeier, und befasst sich mit der Zeit von 1815 bis 1848. Ein groß angelegtes, bewunderungswürdiges Projekt unter der Mitwirkung zahlreicher Kuratoren und Sponsoren. Federführend ist Georg Schmidt von Rhein, der Vorsitzende der Casino-Gesellschaft.
Herr Schmidt von Rhein, vor kurzem habe ich mit einem Bekannten gesprochen über die Ausstellung, die Biedermeier-Ausstellung. Und da sagte der, ja, Biedermeier, das passt zu Wiesbaden. Und er meinte das nicht nett.
Das kann ich mir vorstellen, weil er dachte, Wiesbaden ist spießig und Biedermeier ist auch spießig. Aber dem ist ja nicht so.
Wie ist es denn?
Ja, Biedermeier ist eine Zeit der Vielschichtigkeit und sehr differenzierter Stile. Es wird zwar immer mit der Mode und auch mit den Möbeln der Begriff Biedermeier verbunden, aber in Wirklichkeit ist es eine Zeit, die voller sozialer und gesellschaftlicher Spannungen war. Und erst das Ende des 19. Jahrhunderts hat dann das Bild von dem gemütlichen, ruhevollen Zuhause, dem glücklichen Dasein geschaffen. Aber das war es nicht.
Was zeichnet diese Zeit denn aus? Was sind denn die Charakteristika für die Biedermeier-Zeit und speziell für Wiesbaden?
Also zunächst einmal vom Sozialen her gesehen ist es ja ein Wandel vom Ackerbauernstaat zum Industriestaat. Und das hat zur Folge, dass natürlich sehr viele Leute Fabrikarbeiter wurden und dann, je mehr die Industrialisierung zunahm, desto mehr verarmten die Menschen auch, weil sie eben keine Arbeit mehr fanden. Das wird ja am besten deutlich an dem Aufstand der schlesischen Weber. Und in Wiesbaden ist es nicht so krass gewesen, das ist ganz richtig. Aber man hat natürlich auch hier diese politischen Gegensätze, vor allen Dingen, was ja unter dem Begriff des Vormärz zusammengefasst wird, beobachten können. Und diese politischen Gegensätze gingen eben dahin, dass das, was anfangs durch Napoleon und die Aufklärung an für sich in die menschlichen Köpfe gesetzt worden war, nämlich die Liberalisierung, die Menschenrechte, ein bisschen mehr Mithabe auch an der Regierung, dass das hier wahrgenommen wurde und auch gefordert wurde. Nur die herzogliche Regierung war eben sehr konservativ und hat das nicht in dem Maße erfüllt, wie man das gerne haben wollte. Das ist die eine Seite. Für Wiesbaden ist die andere Seite die, dass hier ein bürgerschaftliches Engagement entstanden ist, durch die Badewirte, durch den Kurbetrieb, die internationalen Gäste, die hier waren. Und die genossen ja auch bestimmte größere Freiheiten als die Wiesbadener Stadtbürger selbst. Und das hat dazu geführt, dass man natürlich versucht hat, auch die Rechte der Bürger zu erweitern. Und da hat man dann die Höfische Gesellschaft angesprochen. Und die Höfische Gesellschaft war natürlich interessiert auch an dem Kurbetrieb und an den Gästen. Und Wiesbaden war ja nassauische Residenzstadt. Das alles hat dazu geführt, dass man aufeinander zugegangen ist. Und das war natürlich eine sehr schöne Sache, die letztendlich ja auch dazu geführt hat, dass hier die Revolution friedlich verlaufen ist und nicht wie in Berlin oder an anderen Orten, Frankfurt, dann in Barrikadenkämpfen geendet hat.
Ist denn in Wiesbaden das Klima liberaler gewesen als anderswo durch die Gäste, die von außerhalb kamen?
Ja, also Gäste behandelt man ja gut, insbesondere wenn man sie haben will, ja, ob das nun Russen oder ob das Engländer und Franzosen sind. Und die wurden hier auch wirklich sehr gut behandelt. Also das war schon eine Entwicklung zur Weltkulturstadt, die etwas damit zu tun hat, dass die Gesellschaft versucht hat, hier homogen zu sein. Und wenn sie gegenüber Gästen freundlich sind in allen Schichten, dann färbt das auch so ein bisschen auf die innerstädtische Gesellschaft ab.
Ja, konnten denn die Wiesbadener ihren Horizont erweitern durch den Kontakt mit den Kurgästen?
Ja, sicher, das konnten sie. Aber die Frage ist ja immer auch wie heute, ob sie das wollen. Viele Menschen wollen den Horizont gar nicht erweitern. Und von daher gesehen, da habe ich so ein bisschen Bedenken, ob das eine große Rolle gespielt hat. In diese Zeit fallen übrigens die Gründung der Wiesbadener Volksbank, der Nassauischen Staatsbank, heute Nassauische Sparkasse, und sehr viele Gewerbebetriebe. Das wäre ja alles nicht möglich gewesen, wenn nicht diese Liberalität da gewesen wäre, die ja Freiherr von Stein in der Nassauischen Verfassung schon festgelegt hatte.
Typisch für die Wiesbadener Zeit, haben Sie geschrieben, ist das Leben in und um den Kursaal.
Ja, das ist völlig richtig, weil der Kursaal war ja das erste Gebäude, das nicht als höfisches Gebäude gebaut worden ist, sondern für die Bürger gebaut worden ist und natürlich auch für die Kurgäste. Das hat aber nicht ausgeschlossen, dass die höfische Gesellschaft nicht auch dort war. Man traf sich dort zum Mittagessen, abends zum Tanz. Und das führt natürlich dazu, dass diese Distanziertheit aufhört, dass man aufeinander zugeht und dass man miteinander auch feiert. Und das sind alles Dinge, die für Wiesbaden sehr, sehr positiv waren.
Das Lied »Die Gedanken sind frei« entstand in der damaligen Zeit, in der Biedermeierzeit. Welche Rolle spielte das Lied in Wiesbaden oder der Inhalt des Liedes?
Das kann ich Ihnen gar nicht sagen, weil ich da kein Feedback habe, wie man heute so schön sagt. Nur, dass es möglich war, vor der Revolution im März 1948 zusammen mit dem Herrn Hergenhahn sich zu versammeln und zu sagen, also was für Forderungen erheben wir denn nun eigentlich? Und man die zu Papier gebracht hat und dass das alles möglich war, das zeigt eigentlich, dass so wie es in Baden beispielsweise war, wo man solche Sachen verboten hat und dann da auch gleich draufgeschlagen hat, dass es hier eben nicht so gewesen ist. Ja.
Aber kann man davon ausgehen, dass die Wiesbadener Bürger Gedankenfreiheit auch als hohes Gut eingeschätzt haben oder haben sie doch lieber die Ruhe und die Gemütlichkeit und den Rückzug in die Innerlichkeit vorgezogen?
Sie haben beides miteinander verbunden, ja. Also natürlich nach diesen napoleonischen Kriegen und der Besatzung und all diesen Dingen wollten die Menschen Ruhe haben und gemütlich mal das Leben ein bisschen genießen und sich zurückziehen ins Heim. Das schließt aber nicht aus, dass sie sich versammelt haben. Es gibt ja diese sogenannten Lesegesellschaften, die Wiesbadener Casino-Gesellschaft zum Beispiel auch. Diese Vereine, die Turnvereine, die sich gegründet haben in dieser Zeit, die haben natürlich alle eine bestimmte Zielsetzung gehabt. Aber Sie wissen ja, wie das ist, wenn man zusammen ist, selbst wenn man turnt. Hinterher setzt man sich hin und unterhält sich. Und da konnten die sich frei unterhalten. Dass sie natürlich beobachtet worden sind und dass, wie in der Casino-Gesellschaft, dann der Herzog seinen Offizierskorps als Mitglieder da reingeschickt hat, das ist eine andere Sache. Aber da ist nie irgendetwas draus erfolgt, dass man nun gesagt hätte, wir beschlagnahmen das oder wir verbieten das oder so.
Das war Hannes Wader und hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Unser Thema ist Biedermeier in Wiesbaden. Und Hartmut Schmidt, beteiligt an der Konzeption des Biedermeier-Projekts, erklärt uns jetzt den zentralen Punkt der Ausstellung.
Im Mittelpunkt der Ausstellung steht ein Vorgang, den ich persönlich unglaublich interessant finde. Das ist das allmähliche Aufeinanderzugehen des Adels und des besitzenden Bürgertums. ich sage deutlich, des besitzenden Bürgertums, das zugleich natürlich auch Bildungsbürgertum war. Und das versuchen wir in der Ausstellung anschaulich zu machen, auf eine sehr schöne Weise, die ein bisschen an die Tanzstunde erinnert. Auf der rechten Seite sind die Bürger und auf der linken Seite der Adel und sie gehen dann in der Mitte des Saals aufeinander zu. Man muss sich diesen Vorgang, der wirklich exzeptionell ist, ich wüsste nicht viele Residenzen in Deutschland, in denen das so geschehen ist, man muss sich diesen Vorgang so vorstellen, dass das, was der Staat braucht, das sind Steuern, das sind Naturalien, früher jedenfalls noch, Abgaben natürlich, und das ist auch eine Presse, die staatstreu ist, wenn Sie so wollen. Diese Dinge liefert ja das Bürgertum und der Adel, der regierende Adel, braucht es. Und das führt dazu, dass sich Interessen hier begegnen. Das ist ein außerordentlich spannender Vorgang.
Wofür haben Sie sich in dieser Ausstellung am meisten interessiert? Sie haben ja für den Katalog einen Text geschrieben, da geht es um Kommunikation in der Kurstadt. Was verstehen Sie in diesem Fall unter Kommunikation?
Das Spannende war, dass man mit Blick auf die Kurgäste, die von weit her kamen und natürlich auch teilweise dem regierenden Adel angehörten, dass man für die Unterhaltungsmöglichkeiten bereithalten musste und dazu gehörten unter anderem auch Journale. Es gab hier mehrere Lesezirkel, Lesemöglichkeiten, Lesezimmer, im Kursaal ein besonders reich bestücktes Lesekabinett. Und dort konnten sie tatsächlich fast ohne alle Behinderung die in- und ausländische Presse verfolgen. Das sorgte dafür, dass auch das Bürgertum hier in einem Maße informiert war, dass es auch zum Partner auf Augenhöhe mit dem Adel macht. Und das ist sehr, sehr spannend, das hat mich sehr interessiert. Kommunikation hieß hier tatsächlich weitgehende Information auf beiden Seiten.
Sie sprechen in Ihrem Text von der Brunnenfreiheit. Was ist das denn?
Die Brunnenfreiheit ist eine besondere Einrichtung, die sich erstens dadurch auszeichnet, dass sie nirgends aufgeschrieben war. Sie war eine Usance, die in den Kurbädern üblich war. Und das heißt, hier wurde ganz bewusst versucht, die ständische Gliederung zu überspielen, erstens, und zweitens sich zu befreien von den Umgangsformen. Ich gebe ein Beispiel, wenn man sich bei einem Spaziergang von der Gruppe verabschieden wollte, mit der man unterwegs war, dann war es notwendig, dass man sich wechselweise bei allen Personen bekomplimentierte und entschuldigte. Das ließ man in einem Kurbad. Man sagt auf Wiedersehen und ging seiner Wege, konnte auch zu einer Gruppe dazustoßen, ohne sich umständlichst vorzustellen und um Erlaubnis zu bitten. Ähnliches galt für die Sitzordnung bei Tische. Und das hieß, es war hier ein Leben, das auf viele Umstände, die vor allem auch die ständischen Unterschiede betonten, verzichten konnte. Und das war etwas sehr, sehr Spannendes und führte auch zu einer Atmosphäre der Offenheit, die man an anderer Stelle eben nicht in gleicher Weise suchte. Das war ein Spezifikum der Kurorte.
Das galt, was Sie eben beschrieben haben, galt natürlich nur für die Kurgäste.
Ja, das ist richtig. Aber Sie müssen sich vorstellen, dass der bewachte Kurbezirk sich doch insofern öffnete, dass jeder, der, wie das damals hieß, anständig gekleidet war, das hieß ein gescheites Hemd trug, einen sauberen Gehrock, hier Zugang hatte. Es gab kleine, feine Möglichkeiten, unter anderem hatten auch die Damen des horizontalen Gewerbes Zugang zum Kurbezirk, sofern sie ihr Geschäft nicht in einer ehrverletzend offenen Weise betrieben. Das muss man sich mal vorstellen, kein Sperrbezirk oder so etwas. Auch das führte natürlich dazu, dass es hier Untertöne des Geselligen gab, die etwas Besonderes waren.
Besonderes? Was meinen Sie damit?
Auch eine kleine erotische Spannung knisterte in der Stadt. Man ging ja nicht nur hierher, um das stark abführende Salzwasser zu trinken oder eben zu baden, sondern man ging natürlich auch hierhin, um interessante Menschen kennenzulernen. Und das können sehr unterschiedliche Menschen gewesen sein.
Und wer durfte den Kurbezirk nicht betreten. Wer war ausgeschlossen von der Wiesbadener Bevölkerung?
Also ausgeschlossen waren wirklich Jugendliche. Ausgeschlossen waren auch, muss man sagen, Frauen, sofern sie nicht in Begleitung kamen. Es war da eben so, dass eine junge Frau Eintritt fand, wenn sie in Begleitung einer älteren Frau war. Ansonsten musste ein Mann sie begleiten. Es waren Handwerksburschen ausgeschlossen und insgesamt eben alle Leute, die nicht über eine Garderobe verfügten, die mindestens, sagen wir, für den ersten Augenschein als ordentlich galt.
Sie hörten ein Stück aus Franz Schuberts Deutschen Tänzen und hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und dem Thema Biedermeier in der nassauischen Residenzstadt. Wer heute meint, und das sind nicht wenige, in Wiesbaden gäbe es eine eklatante Teilung zwischen Arm und Reich, der könnte fast eine Tradition erkennen, wenn er 200 Jahre zurückblickt. Neben dem Glanz der Kurstadt mitsamt ihren betuchten Gästen gab es nämlich ganz andere Aspekte jenseits des Kurbetriebs. Uta Schmidt von Rhein hat sich im Stadtarchiv umgesehen und sich in Polizeiakten vertieft.
Es gab sehr viel Schmutz. Es gab enge Wohnhäuser für das Gesinde, für Knechte, Mägde. Es gab zu Beginn des 19. Jahrhunderts vornehmlich Bauernhöfe, muss man sagen. Jenseits des Kurbetriebs zumindest, mit Viehaustrieb. Und da gab es allerlei Verordnungen, polizeilicher Art natürlich, behördlicher Art, das Vieh doch gefälligst nicht da zu sammeln morgens, wo die Kurgäste ihre Kur oder ihre Spaziergänge oder ihre Trinkkur absolvieren wollen, sondern jenseits der Taunusstraße, jenseits des Kochbrunnens, des Kurhauses sowieso und der besseren Badhäuser.
Man muss vielleicht noch sagen, wo sind diese Betriebe denn gewesen? Also geben Sie doch bitte mal ein Bild. Das war in der Grabenstraße, glaube ich. Da waren Felder oder Ställe? Oder
Ställe. Das waren also Bauern, zum Beispiel die gesamte Langgasse, die Kirchgasse. Das waren alles noch bäuerliche Betriebe. Und die allmählich dann, zunächst mal wurde das Vieh nicht mehr ausgetrieben. Das wurde dann verboten. Und allmählich sind die dann verschwunden, ja. Aber zunächst war das eben ein doch sehr bäuerlich geprägtes kleines Städtchen von etwa 3000 Einwohnern.
Ein Städtchen, das klingt ja noch ganz gut. Also ich habe mich manchmal gefragt, ist es eigentlich ein Dorf gewesen?
Könnte man vielleicht eher sagen. Aber mit dem aufkommenden Kurwesen hat man sich doch lieber als Stadt bezeichnet, so peu à peu.
Diese Geschichten, die sind so schön griffig auch. Kann man sich vorstellen, also wenn die Kurgäste sich belästigt gefühlt haben, eben durch diese bäuerlichen Betriebe, können Sie das noch ein bisschen schildern?
Ja, kann ich noch ein bisschen schildern, da gibt es allerlei Kuriose auch zu schildern. Also beispielsweise, es gab wohlhabendere Kurgäste und solche, die eben nicht so wohlhabend waren. Die waren auch in den nicht ganz so berühmten Badhäusern, wie man das nannte, untergebracht. Und da gab es doch allerlei Beschwerden über nächtliche Umtriebe. Und zwar vornehmlich dann, wenn die Wohlhabenden ihre Bälle und Veranstaltungen beendet hatten, dass dann das Gesinde die Fröhlichkeiten in Unfug ausarten ließen und nächtens auf der Straße herumtobten, begleitet mit allerlei Hundegebell und Kampfszenen zwischen den Hunden. Und da gibt es Beschwerden drüber. Es ist auch noch festgehalten als polizeiliche Beschwerde, dass beispielsweise die Straßen waren ja unbefestigt. Und die Befestigung ging los 1810 mit der Befestigung der Friedrichstraße. Man muss sich vorstellen, nach mehr oder weniger ausgiebigen Regenfällen waren die Straßen fast unpassierbar, mit Pfützen versehen. Und da sind natürlich gerne, das gehört zu ihrer Lebensart, Enten und Gänse rein. Und dann gibt es also Beschwerden, das sei doch gefälligst zu unterlassen. Und ein Beleg, ein Polizeibericht sagt, dass ein Bauer sich beschwert hat, er soll 37, wenn ich mich recht entsinne, Kreuzer bezahlen zur Strafe dafür, dass seine Enten, obwohl es verboten ist, in diesen Pfützen rumgepaddelt sind. Und dann hat er sich beschwert und hat gesagt, also das sei doch sehr ungerecht, wo er für eine ganz nur 36 Kreuzer, wenn er sie denn verkauft, auf dem Markt bekommen und jetzt soll er aber 37 Kreuzer Strafe bezahlen. Also die Wiesbadener Bürger waren relativ selbstbewusst und haben sich schon gegen dies und das gewehrt, beispielsweise auch gegen Frondienst. Sie mussten also Frondienst vor allen Dingen im Zusammenhang mit Straßenbau leisten.
Und das heißt was?
Das heißt, jeder Befuhrte nannte man das, also jeder, der ein Fuhrwerk besaß und ein entsprechendes Gespann, der hatte also so und so viel Steine, das muss man sich vorstellen, im Taunus zu holen, irgendwo, wie er es bekommen konnte, abzuhacken. Also an der Hand beispielsweise ist es bekannt, am Schläferskopf irgendwo sehen, dass er Sand bekam und musste also so und so viel Frondienst leisten. Auch da gibt es Belege, dass es also heftige Gegenreaktionen kam. Ausreden, er sei krank, der Ochse sei krank oder was auch immer. Und es gab die Möglichkeit, einen Fronknecht zu organisieren. Das heißt, wenn derjenige, der einen Gespann hatte, keine Lust, keine Zeit oder sonst was dafür aufbringen konnte, da konnte er gegen Entgelt einen Fronknecht beauftragen, also der vielleicht ärmer war, mit Sicherheit ärmer war. Der hat es dann für ihn gemacht.
Haben denn die Wiesbadener von dem Kurbetrieb, also von den Kurgästen, Kurbetrieb insgesamt profitiert? Es gab ja doch sehr viel arme Leute.
Ja, das sicher. Sie haben aber auch profitiert, denn mit dem aufkommenden Kurbetrieb nahmen auch die Handwerke und Handwerker und Handwerksunternehmen, wenn man das so sagen kann, zu. Dann kam eben allerlei an, auch an Tagelöhnern, sogenanntes Gesinde, also Bade- oder Badmädchen oder Bademädchen, Hausmädchen, die dann in den Häusern der Badhausbesitzer oder Handwerksleute wohnten. Ich habe ein solches Haus vor einiger Zeit, das ist noch ziemlich original, in der oberen Webergasse gesehen. Es war schon sehr, sehr eng, lichtlos, von Hygiene nicht viel zu sehen. Und es gibt auch Berichte von Kurgästen, die eben etwas weniger betucht waren, die sagten, also die Badewannen mit Backstein ausstaffiert, das ist natürlich sehr oberflächenintensiv und da lagert sich allerlei ab und das Badwasser wird zu selten gewechselt und es stinke und das sei also sehr unangenehm. Ähnliches wurde auch vom Kochbrunnen gesagt, in den man also tote Tiere geworfen hat, alles Mögliche entsorgt hat und einer schreibt auch einen Medizinalrat, der damaligen Zeit, der also hier das alles besichtigt hat, wohl auch ein Kurgast war. Also wie soll ein Kurgast so ein Wasser vor Ekel trinken? Und dann hat man das Ganze gesäubert, eine neue Fassung gegeben und jetzt hat eben die Bevölkerung, die bis dahin den Brunnen benutzen durfte, da gar nichts mehr zu suchen. Es war nur noch für die Kurgäste und die blieben eben jenseits des Kurbetriebes.
Ja, man fragt sich ja sowieso, wenn man das hört, warum sind die Leute nach Wiesbaden gekommen zur Kur?
Ja, gute Werbung. Sehr gute Werbung. Es waren ja auch, es kamen dann immer mehr wohlhabende Europäer, vornehmlich Russen. Das weiß man. Ja, und dann das Ersatzspiel. Das war natürlich verboten für die Bevölkerung, aber die Kurgäste durften zum Zeitweise durfte auch das Militär spielen und so weiter. Ja, das waren Anreize.
Die Glücksspiele waren starke Anreize, um nach Wiesbaden zur Kur zu kommen. Wenn es das Glücksspiel nicht gegeben hätte, dann wäre es vielleicht anders gelaufen.
Könnte sein. Jedenfalls hat es doch eine große Rolle mitgespielt, obwohl es zeitweise dann verboten war und eingeschränkt war und dann doch wieder freigegeben war. Das hat ja Geld gebracht.
Dazu passt doch jetzt eine Salonmusik aus dem Repertoire des Komponisten Keller Bela, der lange in Wiesbaden Kurkonzerte dirigierte, die letzten Glücksstunden. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Und jetzt geht es um einen interessanten Aspekt in der Biedermeierzeit. Es geht nämlich um Vereine. Und der Historiker Thomas Weichel weiß alles darüber.
Ja, also Vereine sind ja für das ausgehende 18., dann schließlich, wo sie große Bedeutung erlangen im 19. Jahrhundert, eine letztendlich neue Erscheinung. Es ist eine völlig neue Art von menschlichen Zusammenschluss. Heute erleben wir ja Vereine in tausendfacher Form, als Interessenvertretung, als Freizeitgestaltung, alles Mögliche. Das gab es nicht. Es gab nicht diesen Verein, schon gar nicht diesen spezifischen Verein, sondern es gab zunächst mal in ersten Schritten Zusammenschlüsse von Menschen zur Geselligkeit in erster Linie zunächst. Politik und Interessen kamen erst viel später. Und das Revolutionäre daran war, dass diese Zusammenschlüsse die Menschen egalisierten. Es war wirklich Egalität, also die Gleichheit in dem Verein. Das war was völlig Neues in einer ständischen Gesellschaft, wo vorher jemand qua Geburt oder auch Beruf einen ziemlich festgefügten Platz hatte. der manchmal nebeneinander, aber auch oft auch höher und tiefer lag. Und in einem Verein, wo jeder sozusagen als Mitglied zunächst mal gleich war, das war ein formal revolutionärer Schritt. Inhaltlich waren die zunächst nicht revolutionär, aber formal war das eine Revolution.
Man konnte aber nicht einfach einen Verein gründen, sondern man brauchte dazu eine Genehmigung.
Vereine waren natürlich, also Zusammenschlüsse jeglicher Art waren im Obrigkeitsstaat zunächst mal verdächtig. Egal wer wie mit wem zusammenkam, das konnte gerade im Kontext der Französischen Revolution, wurde das äußerst misstrauisch beäugt. Sofort standen sie eben unter dem Verdacht, Revolutionäres zu fördern. Und manchmal lag man auch nicht ganz falsch damit. Das waren oft Liberale, die sich dort zusammenfanden. Manchmal aber auch nur einfach Menschen, die Geselligkeit suchten, in den Wintermonaten zumindest relativ tristen Wiesbaden.
Was hat man denn in den Vereinen gemacht? Erzählen Sie doch mal von dem Programm, das diese Vereine hatten.
Das war zunächst mal in erster Linie, der erste Schritt sozusagen war die Geselligkeit, der allgemeine Verein, der Tanzveranstaltungen, Lesezirkel, Lesemöglichkeiten, Zeitungsauslage, die Gelegenheit zur Bildung bot. Das war sozusagen die Casino-Gesellschaft in Wiesbaden als eine der frühen von 1816 schließlich gegründet. Die Gründungsbemühungen sind dann schon älter gewesen zu dem Zeitpunkt. Dort kam man zusammen, sprach miteinander, las Zeitungen, traf sich, feierte Feste. Das war so der erste Schritt. Der nächste Schritt, der dann folgte, waren oft auch schon interessengeleitete Vereine. Also Vereine, die einen über die Unterhaltung der Mitglieder hinausgehenden Zweck verfolgten. Das zum Teil Turnen, Bewegung, ganz politisch verdächtig, weil die hingen dann mit der deutschen nationalen Bewegung zusammen. Da war man besonders misstrauisch. Leibesertüchtigung wollte man zwar für die Bürger schon haben, weil eine Wehrtüchtigkeit und alles da hing ja daran. Aber auf der anderen Seite waren das schon verdächtige Bewegungen. Das Zweite, was es noch gab, es gab natürlich auch heimatkundliche Vereine, Vereine, die sich sozusagen dem Land selber widmen, also zum Beispiel der Altertumsverein gehört dazu. Es gab dann im Vormärz auch Bildungsvereine, naturwissenschaftliche Vereine, die sozusagen bestimmte Anliegen, Verein für Naturkunde, Informationen als Transmitter dienten sollten, die an die Folge rankamen, also die Neuentdeckungen, die es überall immer zu gemacht worden sind, dann sozusagen an eine breitere Bevölkerung vermitteln wollten. Das bildete sich alles so im Laufe des Vormärzes heraus, war aber auch immer Gegenstand eines politischen Diskurses. Also der Altertumsverein, dann so verrückt, wie das heute klingen mag, wo man eher denkt, ein Altertumsverein, heute ein Verein für Nassauische Altertumskunde, ist jetzt nicht verdächtig revolutionäre Umtriebe. Also das kann man jetzt mal so sagen, ohne den Mitgliedern nahe treten zu wollen. Das war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durchaus anders. Da ging es um die Frage der Identität des Staates. Nassau war ja ein Konglomerat von Vorgängerstaaten, das dann in Herzogtum Nassau zusammengefügt worden war, ohne wirkliche, letztendlich gemeinsame Identität. Und die Regierung hätte gern gesehen, wenn der Verein für Nassauische Altertumskunde, den sie durchaus zunächst mal sympathisieren gegenüberstand, dieses Identitätsband im Sinne von Nassauische Heimatkunde geschaffen hätte. Demgegenüber widmen sich aber die Mitglieder vielfach dem Altertum, also der römischen Geschichte, und waren zum Teil, überwiegendsten Teil oder zum erheblichen Teil auch Liberale, die also dann sehr schnell in Opposition zu der Regierung und dem Herzog gerieten. Also es plötzlich stand dieser Verein in der politischen Auseinandersetzung, was man heute kaum für möglich hält. Und am Ende war sozusagen der führende Nassauische Liberale, war dann sogar Sekretär dieses Vereins. Eine Konstellation, die heute ja kaum zu erwarten wäre, sage ich jetzt mal mit aller Vorsicht.
Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Gerade wurde der Altertumsverein erwähnt. In diesem Zusammenhang gibt es ein schönes Zitat von Goethe, das ich Ihnen jetzt zu Gehör bringen will. Goethe sagte: Schon haben mehrere Freunde der Kunst, der Natur und des Altertums sich unterzeichnet, eine Gesellschaft zu bilden, welche sowohl überhaupt als besonders für die Gegend um alles Merkwürdige bemüht waren. Näheres dazu vom Vorsitzenden des Altertumsvereins, Rolf Faber.
Ja, das Merkwürdige, was Goethe während seines Aufenthaltes 1814 in Wiesbaden beschrieben hat, das ist die Tatsache, dass sich hier Männer zusammengefunden hatten, Wissenschaftler, die daran gegangen sind, die Vergangenheit des neu gegründeten Herzogtums Nassau zu erforschen. Und zu dieser Erforschung gehörte insbesondere die Ausgrabung. Archäologie war damals wirklich Ausgrabung, sodass also diejenigen, die sich damals darum bemüht haben, hier in Nassau, in den Wald gegangen sind und beispielsweise an den Hügelgräbern gegraben haben oder an anderen Stellen, wo römische Funde zu vermuten waren, die dann ausgegraben haben. Und insbesondere war das natürlich der Limes hier in der Umgebung. Zu diesen Männern gehörte ein evangelischer Pfarrer, nämlich der Pfarrer Christian Luja. Und dieser Pfarrer Luja ist auch in der Ausstellung zu sehen, denn er hat den Anstoß gegeben zur Gründung des Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung, der vor über 200 Jahren jetzt, nämlich 1812, als Gründungsdatum angibt.
Und dann hatte man also diese Gesellschaft gegründet, aber dann passierte leider nichts. Und das dauerte bis
1821.
Warum hat das so lange gedauert?
Ja, weil eben in dieser Zeit die Napoleonischen Kriege waren und das Herzogtum Nassau eben in dieser Zeit die Regierung und auch der Hof das Schicksal des Herzogtums Nassau mehrfach an einem seidenen Faden hing.
Also, dass die Gesellschaft nicht so arbeiten konnte, wie sie wollte, das liegt jetzt aber nicht an den Mitgliedern, dass die zu träge gewesen wären oder sich zerstritten hätten, sondern es lag an den politischen Umständen. Ist das richtig?
Eindeutig waren es die politischen Umstände, die, es musste ja die Genehmigung des Herzogs, Herzog Friedrich August, erreicht werden. Und die lag zwar vor, aber das war noch nicht zum Umsetzen. Also das war dieser entscheidende Punkt. Und erst als das Land wieder, das Herzogtum Nassau, seine Sicherheit hatte, dann konnte man da weitermachen. Für das Museum, da war eben diese Sammlung von diesen Männern, die das zusammengetragen hatten, war vorhanden, auch von dem Verein. Und dann kam noch etwas ganz Besonderes hinzu, nämlich ein Sammler aus Frankfurt, Isaac von Gerning, wollte die Sammlung, die schon sein Vater zusammengetragen hatte, in einem größeren Rahmen präsentieren und wollte sie verkaufen. Und unter Vermittlung von Goethe kam es zu dem Ankauf dieser Sammlung. Und das, was der Verein zusammengetragen hat, plus diese Sammlung, die ist dann in das damals leere Erbprinzenpalais eingebracht worden. Sodass also das Erbprinzenpalais, heutige IHK, der Grundstock für das Museum ist, in dem eben damals schon für die Bevölkerung zuständig aufgezeigt wurde, welche Schätze hier schon damals gewonnen worden sind und gezeigt werden konnten.
Aber 1825 war ja erst die Eröffnung.
Ja, das hat so lange gedauert, halt, bis das eingerichtet war. Da, wissen Sie, wenn man heute die Situation sieht, wie wir darum kämpfen, ein Stadtmuseum zu bekommen, dann müssen Sie sich nicht darüber wundern, dass eben das auch schon damals eine gewisse Zeit in Anspruch genommen hat.
Ich habe das nur so detailliert gesagt, jetzt die Jahreszahlen, ja, weil es doch fatal an die Vorgänge jetzt erinnert. Man hat den Eindruck, wenn man den Text von Ihnen liest, das kennen wir ja alles schon hier in Wiesbaden, das scheint eine never-ending story zu sein, die Wiesbadener und ihr Stadtmuseum.
Ja, und wissen Sie, wir haben vielleicht einen Fehler gemacht, dass wir immer dieses Wort Stadtmuseum genannt haben. Es sollte ja da mit Stadtmuseum herausgestellt werden, die Bürger ergriffen werden und sagen, ja, für unsere Stadt ist das. Das war vielleicht, sehe ich heute, ein Fehler, weil es eigentlich auch despektierlich klingen könnte, nämlich wie so ein Heimatmuseum. Während die Bedeutung dieses Museums ist weit, weit größer, man hätte es direkt nennen müssen, ein Regionalmuseum. Denn die dort auszustellenden Gegenstände betreffen ja nicht nur die Landeshauptstadt Wiesbaden, sondern sie betreffen ja die Region, die reicht von Rhein und Main bis zur Lahn und über die Lahn bis zur Sieg hin. Das muss man sich einmal vorstellen. Und das ist das Museum, die Region, die hier auch eine wiedergespiegelt worden wäre, das wäre so wichtig gewesen. Und wenn man heute sieht, was in diesen verschiedenen Depots liegt, dann ist das erschreckend und es hat niemand gesehen und jeder denkt immer nur, das sei so etwas klein-klein, sondern es ist etwas ganz, ganz Großes.
Werden die Schätze, die nassauischen Altertümer, werden die unterschätzt hier in Wiesbaden?
Ganz bestimmt, ja.
Vielleicht hilft die Ausstellung ja Interesse und Anteilnahme an dem Schicksal der Schätze, von denen Rolf Haber gesprochen hat, zu wecken. Es ist ihm und allen, denen die Sammlung nassauischer Altertümer eine Herzensangelegenheit ist, zu wünschen. Ein Wiesbadener Stadtmuseum liegt in weiter Ferne und wird dort auch noch längere Zeit liegen bleiben, so ist zu befürchten, wenn man die Wiesbadener Verhältnisse kennt. Im nächsten Jahr soll das Schaufenster Stadtmuseum in den Marktkeller umziehen oder auch nicht, wer weiß das schon. Vielleicht werden die nassauischen Schätze ja dort zu sehen sein, zumindest ein paar Schätzchen. Fromme Wünsche. Wir haben nun einiges gehört zur nassauischen Residenzstadt und ihrem napoleonischen Erbe. Aber genau wissen wir es immer noch nicht. Was hat Wiesbaden Napoleon denn nun zu verdanken? Das weiß kaum ein anderer besser als Jörg Jordan, dessen Dissertation vor kurzem erschienen ist. Sie heißt »Im Schatten Napoleons – Staatsaufbau in Nassau und Stadtentwicklung in Wiesbaden«.
Wiesbaden ist dank Napoleon in die große Blüte des 19. Jahrhunderts erfolgreich gestartet. Deswegen, weil ohne Napoleon gäbe es kein Herzogtum Nassau. Vorher gab es zwei kleine Grafschaften und kleine Fürstentümer, Nassau-Weilburg und Nassau-Usingen. Zu Nassau-Usingen gehörte auch Wiesbaden. Und die hatten um 30.000 Einwohner, die jeweiligen Fürstentümer insgesamt, und waren völlig unbedeutend. Dadurch, dass der Fürst von Nassau-Usingen seine Residenz nach Biebrich an den Rhein verlegt hatte, 1744, war Wiesbaden ein bisschen Regierungsstadt geworden. Da saßen die Beamten des Fürstentums, aber das waren maximal 50 mit allen Pfarrern, die auch schon zu den Beamten des Fürstentums zählten. Und dank Napoleon wurde dann dieses Herzogtum Nassau gebildet und ein souveräner Staat im Rahmen des Rheinbundes. Der Rheinbund war ein napoleonisches Protektorat, ein französisches Protektorat, und dazu gehörte dann Nassau als ein eigener kleiner Staat, immerhin dann schon 300.000 Einwohner, das ganze Nassau, und Wiesbaden wurde dessen Hauptstadt. Und das war der Start des großen Booms der Stadt Wiesbaden im 19. Jahrhundert. Ohne Napoleon gäbe es das so nicht. Und dazu gehört dann auch noch, dass Nassau keine eigene kommunale Selbstverwaltung hatte, sondern die nassauische Staatsbürokratie hier die Stadtplanung auch übernahm. Und das waren im großen Umfang auch Anhänger Napoleons, der napoleonischen Ideologie, die ja eigentlich, sage ich mal, die Umsetzung der Gewinne der Französischen Revolution, also der bürgerlichen Freiheiten, ohne den jakobinischen Terror bedeutete. Also Revolution ohne Terror, aber eben die neue bürgerliche Gesellschaft. Das war auch die Ideologie, wenn man so eine Formulierung verwenden will, der nassauischen Beamten, die hier für die nassauische Landeshauptstadt Wiesbaden dann sowohl das Kurviertel entworfen haben, als auch den städtebaulichen Rahmen des historischen Fünfecks, so wie wir das kennen. Das waren Beamte, nassauische Staatsbeamte, die hier unter anderem die Stadtplanung in Wiesbaden gestaltet haben und denen Wiesbaden auch das verdankt, was hier an Innenstadtstruktur tatsächlich auch heute noch im Stadtgrundriss ablesbar ist. Also eben das Kureck, dieses Rechteck zwischen dem Kurhaus. Auch das damalige Kurhaus wurde übrigens von einem nassauischen Staatsbeamten geplant, der hieß Christian Zeiss. Der findet sich auch hier heute noch ein bisschen im Gedächtnis, glaube ich, der Leute, die sich mit sowas befassen, wieder. Und einschließlich dessen, was wir heute Kaiser-Friedrich-Platz nennen, der damals in ähnlicher rechteckiger Form bebaut wurde wie die andere Seite des Kurhauses und dieses Eckbereichs. Und dazwischen die Kolonnaden, das ist sozusagen nassauische Kureckplanung, die wir den Staatsbeamten Nassaus verdanken, insbesondere eben diesem Herrn Zeiss. Und die Idee des historischen Fünfecks, dass die alte Stadt, die man damals, die eigentlich nur bestand aus der Langgasse und ein Stück Kirchgasse, die Stadt reichte ja nur bis zu dem, was heute eben die Friedrichstraße ist. Diese alte Stadt, die aus wenigen Gassen eigentlich bestanden hat, galt als hässlich, das waren Fachwerkbauten, die waren damals völlig Unmode. Und die versteckte man dann hinter fünf Straßen, die neu geplant wurden und die immer so gedacht waren, zur Stadt hin neue schicke Häuser und von der Stadt abgewendet Baumreihen, Baumalleen, um den Übergang in die Landschaft schön zu gestalten. Und auf diese Weise sollte jeder, der von außen kommt, von welcher Ecke auch immer, zunächst mal einen schönen Blick auf eine neue, schöne Stadt haben. Und in diesem Sinne einen neuen Stadtrand plante dann, also auch, ist auch von diesem Christian Zeiss diese Planung, aber von der Landesregierung ausdrücklich so abgesegnet. Und das war die Wilhelmstraße, die Taunusstraße, die Röderstraße, die Schwalbacher Straße und zunächst die Friedrichstraße, dann die Luisenstraße und schließlich die Rheinstraße. Das waren aber Planungsmöglichkeiten, die schon in diesem Originalplan Historisches Fünfeck enthalten waren. Also auch schon der Zeiss sagte, wenn der Bedarf groß ist, machen wir noch die Rheinstraße als Stadtende. Und die waren dann überzeugt, damit hätten sie die Gestalt für Wiesbaden gefunden, für lange, wenn nicht überhaupt auf Dauer. Und es gab, soweit wir das wissen, keine zu den eigentlichen Planungsgrundlagen irgendwie nennenswerte Diskussionen der Stadt, sondern nur einen hinhaltenden Widerstand der damals herrschenden Schicht, der politisch herrschenden kommunalpolitischen Schicht, das waren die Badewirte, die sich gegen alles Neue wendeten. Alles, was irgendwie neu war, die wollten auch kein neues Kurhaus, die wollten gar nichts, die wollten so bleiben, wie sie waren und wollten die Dinge so im Griff behalten, wie es damals war. Während die nassauische Regierung und eben die nassauischen Beamten der Meinung waren, man müsste neue Impulse geben, um zu neuen Kurgästen zu kommen, damit die Stadt mehr wird als ein popliges kleines Kurnest, sondern eben tatsächlich eine aufblühende Badestadt wurde.
Das war sicher auch das Entscheidende, dass man ein klares Ziel hatte, nämlich eine schöne Kurstadt zu errichten.
Ja, das ist sicher so. Man wollte beides. Man wollte eine nassauische Hauptstadt und man war sich klar, dass die ökonomisch nur wieder aufblühen können, nicht mit den ja damals auch noch relativ wenigen Staatsbeamten, sondern wenn der Kurbetrieb wirklich aufblühen würde. Und deswegen setzten die nassauischen Staatsbeamten auf eine aufblühende Hauptstadt mit der ökonomischen Basis einer blühenden Kurstadt und wollten gleichzeitig beides und haben auch beides, das muss man ja sagen, auch wirklich so realisiert.
Würden Sie jetzt bitte mal einen Blick werfen auf unsere Zeit heute und die Stadtplanung? Hat sich ein bisschen verändert, oder?
Naja, ich habe ja auch in früheren Jahren mal damit zu tun gehabt. Und
daran erinnern wir uns sehr gerne, immer sehr gerne.
Und was man schon empfindet, wenn man das so betrachtet, ist, dass es vielleicht das ein oder andere Ereignis gibt, was man durchaus positiv sehen kann, dass es aber eben an der großen Konzeption fehlt. Es ist, wenn man also beispielsweise sich dafür entscheidet, was ich für richtig finde, zu sagen, für Wiesbaden sollte diese Idee des Weltkulturerbes ein maßgeblicher, die Zukunft bestimmender Wert und Weg sein, ja, dann muss man eben auch sozusagen die ganze Stadtverwaltung auf dieses Ziel hin orientieren. Und wenn dann einzelne Ämter gerade das Gegenteil machen, wie also das Grünflächenamt am Neroberg aus Bequemlichkeit und weil sie eine billige Deponie für Erdabfall wollen, halt den Nero-Tempel da oben, also den Sockel zuschütten. Oder hier in der Stadt, also Gebäude auch ohne Not mit Fassaden genehmigt werden in der Innenstadt, die sozusagen gerade so ein Gegenprogramm zum historischen Bild von Wiesbaden sind. Also das hätte dann so nicht sein dürfen. Und das führt ja eben im Ergebnis auch dazu, dass wir nicht Weltkulturerbe anerkannt, als Weltkulturerbe anerkannt werden. Das heißt, ich nehme so ein Beispiel. Wenn man ein solches prinzipielles Ziel hat, was ich gut finde, dann muss man auch alles in diese Richtung tun und nicht gerade die Verwaltung im Einzelnen dann das Gegenteil tun lassen. Alles das, was man eben als Stadt machen kann, müsste dann dahin orientiert werden. Und ja, das vermisse ich schon so ein bisschen.
Von der Vergangenheit für die Zukunft lernen. Dazu können Ausstellungen beitragen. In diesem Sinne nichts wie hin in die Biedermeierschau, zu sehen bis zum 10. April. Einen sehr guten Katalog mit erhellenden Texten gibt es zu lesen und einen schönen begleitenden Film von Peter Schumann zu sehen. Danach wissen Sie mehr. Ja, und das war unsere kleine Bildungseinheit für heute. Am Mikrofon war Jutta Schostak und zum Schluss nach der Träumerei vorhin nochmal Robert Schumann, das Piano-Quartett Opus 47.